Der Titel meiner Split-Predigt lautet Karfreitag, das Leiden Jesu Christi? Fragezeichen. Ostersonntag ist nicht der Tag, an dem Jesus Christus auferstanden ist, auch wurde er nicht am Karfreitag gekreuzigt. Es wurde bereits vorausgesagt, schlagen wir die erste Bibelstelle auf in 2. Petrus 2, und lesen wir die Verse 1 und 2. Zweiten Petrus, Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbliche ihr Lehren heimlich verbreiten werden, und indem sie den Herrn verleugnen, der sie erkauft hat, und dabei ihren eigenen Untergang bald herbeiführen. Und viele werden ihrem zügellosen Leben folgen, um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Warum glauben wir, was wir glauben? Und warum tun wir, was wir tun? Wahrscheinlich haben wir uns diese Frage schon immer gestellt. Von Kindheit an hat man uns beigebracht, mehr oder weniger beigebracht, Ostern als vielleicht das Wichtigste nach Weihnachten, christliche Fest zu akzeptieren. Wir sind davon ausgegangen, dass es zur wahren christlichen Religion gehört, die Fastenzeit, die Osterwoche und den Karfreitag zu feiern. Schöne frische Brötchen aufbacken, frische Brötchen vielleicht beim Bäcker zu holen, die Ostereier färben, am Ostersonntag oder Montag in die Kirche zu gehen und dann später ab in den Garten die versteckten Eier von den Eltern zu suchen. Aufgrund des menschlichen Herdentriebs glauben die meisten von uns viele Dinge, die nicht wahr sind. Die meisten tun viele Dinge, die falsch sind und nehmen an, dass diese Dinge richtig oder sogar heilig sind. Was bedeutet der Name Ostern? Man hat uns zu der Annahme verleitet, das Wort bedeutet Auferstehung Christi. Seit Jahrhunderten von Jahren wird in der westlichen Welt gelehrt, dass Christus am Sonntagmorgen von den Toten auferstanden sei. Dies ist jedoch nur eine der Fabeln, eine der wenigen, von denen der Apostel Paulus die Leser des Neuen Testaments warnte. Die Auferstehung geschah nicht am Sonntag. Die Überlieferung sind kein Beweis. Es gab keine Augenzeugen der Auferstehung. Es gibt keine andere Informationsquelle als die Aufzeichnung, die uns heute zur Verfügung steht. Die Überlieferung muss also verworfen werden. Was sind die überlieferten Fakten? Die zweifelnden Pharisäer baten Jesus um ein Zeichen, ein übernatürlicher Beweis, dass der Messias ist. Jesus antwortete: Ein böses und ehrbrecherisches Geschlecht sucht ein Zeichen, und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Matthäus 12, die Verse 38 und 40. Schlagen Sie bitte mit mir auf. Matthäus 12, und lesen wir die Verse 38 bis 40. Da antworteten einige der Schriftgelehrten und Pharisäer: Meister, wir möchten gerne ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete ihnen: Das böse und ehrbrecherische Geschlecht sucht ein Zeichen, und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Beachten wir nun die enorme Bedeutung, die überwältigende Bedeutung der Aussage von Jesu. Er erklärte ausdrücklich, dass das einzige Zeichen, das er geben würde, um zu beweisen, dass er der Messias ist, darin bestünde, dass er nur 3 Tage und 3 Nächte in dem Fels des gehauenen Grab im Herzen der Erde sein sollte. War Jesus 3 Tage und 3 Nächte im Grab, wie er in Matthäus 12, Vers 40 sagte? Kann man sich 3 Tage und 3 Nächte zwischen dem Sonnenuntergang am Karfreitag und dem Sonnenaufgang am Ostersonntag vorstellen. Es wird heute allgemein angenommen, dass Jesus am Freitag gekreuzigt wurde und dass die Auferstehung am Ostersonntag war. Es scheint, dass niemand daran gedacht hat, diese Tradition zu hinterfragen oder zu beweisen. Doch die Bibel fordert uns auf, alle Dinge zu beweisen. Für den Beweis gibt es nur eine verlässliche Autorität, eine einzige historische Aufzeichnung. Und das ist die Bibel. Ihre Versuche, diesen einzigen Beweis für die Göttlichkeit Christi wegzuerklären, sind im höchsten Maße lächerlich. Denn sie müssen es erklären, sonst bricht ihre Tradition zusammen. Ein Kommentator sagte: Natürlich wissen wir, dass Jesus tatsächlich nur halb so lange im Grab war, wie er dachte. Das würde ja dann heißen, dass Jesus gelogen hätte. Jesus, so heißt es, wurde am Freitag kurz vor Sonnenuntergang ins Grab gelegt und stand am Sonntagmorgen bei Sonnenaufgang auf. 2 Nächte und 1 Tag. Aber die Bibel definiert die Dauer von Nächten und Tagen so. Ganz einfach. In der hebräischen Sprache ist der, das Buch Jona geschrieben wurde, heißt der Ausdruck 3 Tage und 3 Nächte, einen Zeitraum von 72 Stunden. 3 12-stündige Tage und 3 12-stündige Nächte. Beachten wir Jona 2 und lesen wir Vers 1. Jona 2 und Vers 1. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Sie geben zu, dass dieser Zeitraum von 72 Stunden war. Und Jesus sagte deutlich, dass so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so würde er die gleiche Zeit in seinem Grab sein. So wie Jona 72 Stunden im Grab sozusagen war, wonach er auf übernatürliche Weise von Gott auferweckt wurde, indem er ausgespien wurde, und zum Retter der Menschen von Ninive zu werden, nachdem er ihnen die Warnung verkündet hatte. So sollte Jesus 72 Stunden in seinem Grab sein und danach von Gott, von seinem Vater, auferweckt zu werden und der Retter der Welt zu werden. Wusste Jesus, wie viel Zeit in einem Tag und in einer Nacht ist? Johannes 11, die Verse 9 und 10. Johannes 11, angefangen mit Vers 9. Jesus antwortete: Hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tage umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Beachten wir die Definition des Ausdrucks, der dritte Tag. Ein Text sagt uns, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist. Sehen wir, wie die Bibel die Zeit definiert, die erforderlich ist, um den dritten Tag zu erfüllen. In 1. Mose 1, angefangen mit Vers 4. Und Gott sah, dass das Licht gut war, und trennte Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Da wurde aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sagte, es werden ein Firmament zwischen den Wassern und es trennte zwischen den Wassern. Da machte Gott das Firmament und trennte das Wasser unter dem Firmament von dem Wasser über dem Firmament. Und es geschah so. Und Gott nannte das Firmament Himmel. Da wurde aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sagte, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass man das Trockene sieht. Und es geschah so. Vers 10. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 11. Und Gott sagte, die Erde lasse Gras und Kraut aufgehen, des Samen Das Samen trägt und fruchtbare Bäume auf Erden, die Früchte tragen, in denen ihre Same ist, nach seiner Art. Und es geschah so. Und die Erde ließ Gras und Kraut aufgehen, den Samen trägt, jedes nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, jeder nach seiner Art, und Gott sah, dass es gut war. Vers 13, der wurde aus Abend und Morgen, der dritte Tag. Der dritte Tag. Hier haben wir die Definition, die Zeitspanne, die aus dem Ausdruck der dritte Tag erklärt ist. Es umfasst drei dunkle Perioden, die Nacht genannt werden, und drei helle Perioden, die Tag genannt werden. Und Jesus sagte, dass sie jeweils 12 Stunden umfasste, also insgesamt 72 Stunden. Beachten wir nun Markus 9, den Vers 31. Markus 9, Vers 31. Meist sind die Bibelstellen aus der Luther 2009. Hier ist es aus der Schlachter Bibel. Markus 9, Vers 31. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert, und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. In Matthäus 27, Vers 63 lesen wir, Matthäus 27, Vers 63. Hier wird Jesus mit den Worten zitiert: Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte: Nach drei Tagen werde ich auferweckt. Das kann unmöglich weniger als 72 volle Stunden bedeuten. Und in Johannes 2, die Verse 18 bis 22 lesen wir. Johannes 2, angefangen mit Vers 18. Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm: Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brech diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete vom Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. In drei Tagen auferweckt zu werden, nachdem er zerstört oder gekreuzigt und begraben wurde, kann nicht länger als 72 Stunden dauern, auch nicht weniger. Wenn wir das gesamte Zeugnis der Bibel akzeptieren wollen, müssen wir zu dem Schluss kommen, dass Jesus genau drei Tage und genau drei Nächte, drei volle 24 Stunden oder drei Tage oder 72 Stunden im Grab war. Oder das einzige übernatürliche Beweis, den er liefert, muss fehlschlagen. An welchem Tag war also die Auferstehung? Welcher Wochentag war nun der Tag der Auferstehung? Die ersten Zeugen, Maria Magdalena und ihre Begleiter, kamen am ersten Tag der Woche, Sonntag, sehr früh zum Grab, als es noch dunkel war und die Sonne gerade aufging, in der Morgendämmerung. Das können wir lesen, Markus 16, Vers 2, Lukas 24, 1 und Johannes 20, Vers 1. Markus 16, 2, Lukas 24, 1 und Johannes 20, 1. Das sind die Texte, von denen die meisten Menschen angenommen haben, dass die Auferstehung am Sonntagmorgen bei Sonnenaufgang stattfanden. Aber das sagen sie nicht. Als die Frauen ankamen, war das Grab bereits offen. Zu dieser Zeit am Sonntagmorgen, als es noch dunkel war, Jesus war nicht dort. Beachten wir, wie der Engel sagte in Markus 16, Vers 6. Markus 16, Vers 6. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da die Stelle, wo sie ihn hinlegten. Auch in Lukas 24, Vers 3. Lukas 24, Vers 3. Gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesu nicht. Und auch Johannes 20, Vers 2. Sag uns, aus welcher Vollmacht tust du das und wer hat... Das ist wohl falsch. Matthäus 28, Verse 5 und 6. Entschuldigung. Matthäus 28, die Verse 5 und 6. Aber der Engel antwortete, den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stelle, wo der Herr gelegen hat. Jesus war bei Sonnenaufgang am Sonntagmorgen bereits auferstanden. Natürlich war er das. Er ist am späten Nachmittag, kurz vor Sonnenuntergang, aus dem Grab auferstanden. Und da wir wissen, dass sie am späten Nachmittag des Tages geschah, können wir jetzt wissen, dass die Auferstehung Christi am späten Samstagnachmittag stattfand. Der Sabbattag endete mit Sonnenuntergang. Es war spät an diesem Tag, vor dem Beginn des ersten Tages der Woche. Es war also überhaupt keine Sonntagsauferstehung, Samstagabend Sonnenuntergang. Hat Christus sein Zeichen erfüllt? All dies basiert auf der Annahme, dass Jesus sein einziges Zeichen, 3 Tage und 3 Nächte im Grab zu sein, erfüllt hat. Alle unsere Beweise basieren auf den Behauptungen von Jesus vor der Kreuzigung. Aber einige, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, die Kritiker und die sogenannten Theologen, Spezialisten, dass Jesus einen Fehler gemacht hat, dass er nur halb so lange im Grab war, wie er angenommen hatte. Wir wollen den Beweis haben dafür, dass er tatsächlich genauso lange im Grab verbracht hat, wie er es gesagt hat. Beachten wir hier, dass der Engel des Herrn in Matthäus 28, Vers 6 dieses Zeugnis gibt, das wir jetzt als Beweis vorlegen können. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Und er ist sicherlich nicht auferstanden, wie er es gesagt hat, es sei denn, er ist genau zu der Zeit auferstanden, die er gesagt hat. Wir haben also den Beweis des Engels des Herrn aufgezeichnet im Heiligen Wort in unserer Bibel. Er war 3 Tage und 3 Nächte in der Erde. Er ist am Sabbattag nachmittags auferstanden und nicht am Sonntagmorgen. Ein weiterer Beweis dafür, dass Christus so lange im Grab war, wie er erwartet hatte, findet sich in 1. Korinther 15, die Verse 3 und 4. 1. Korinther, Kapitel 15, angefangen mit Vers 3. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am 3. Tag nach der Schrift. Sein Tod und sein Begräbnis waren gemäß der Schrift nicht im Widerspruch zu ihr. Der 3. Tag nach seiner Begräbnis am Mittwoch war der Sabbat. 3 volle Tage im Grab endeten Samstagnachmittag, kurz vor Sonnenuntergang, nicht am Sonntagmorgen. Welcher Tag war nun die Kreuzigung? Es ist nun nicht schwer, den Tag zu bestimmen, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Wenn wir vom Sabbat, an dem er auferstanden ist, 3 Tage zurückzählen, kommen wir nun zum Mittwoch, der 4. oder auch der mittlere Tag der Woche. Jesus wurde am Mittwoch, dem mittleren Tag der Woche, gekreuzigt. Er starb am Kreuz kurz nach 15 Uhr, an diesem Nachmittag, und wurde am Mittwochabend vor Sonnenuntergang begraben. Zählen wir nun 3 Tage und 3 Nächte zusammen, kommen wir auf Mittwoch und Samstag. Sein Körper lag Mittwoch, Donnerstag und Freitags nachts im Grab, 3 Nächte lang. Er war dort auch am Tageslicht, Donnerstag, Freitag und Samstag, 3 Tage. Er ist am Samstag, den Sabbat, am späten Nachmittag, kurz vor Sonnenuntergang auferstanden, zur selben Tageszeit, zu der er begraben wurde. Und am Sonntagmorgen, bei Sonnenaufgang, war er nicht da, er war schon auferstanden. Welcher Sabbat folgte auf die Kreuzigung? Nun kommen wir zu einem Einwand, den manche erheben mögen, der aber genau diese Wahrheit beweist. Vielleicht haben wir es bemerkt, dass die Heilige Schrift sagt, dass der Tag nach der Kreuzigung ein Sabbat war. Daher haben die Menschen jahrhundertelang blindlings angenommen, die Kreuzigung sei am Freitag gewesen. Nun haben alle vier Evangelien gezeigt, dass der Tag der Kreuzigung Mittwoch, Vorbereitung, genannt wurde. Der Vorbereitungstag für den Sabbat, aber welcher Sabbat? Das Johannesevangelium gibt die eindeutige Antwort. Johannes 19, Vers 14. Johannes 19, Vers 14. Es war aber der Rüsttag für das Passafest, um die sechste Stunde, und er spricht zu den Juden: Seht, euer König. Und in Johannes 19, Vers 31. Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten, den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Ein hoher Tag ist ein jährlicher Feiertag oder Festtag. Die Israeliten hielten jedes Jahr 7 davon, und alle wurden Sabbate genannt. Wenn wir die folgenden Texte beachten, werden wir sehen, dass diese jährlichen Feiertage alle Sabbat genannt wurden. Das können Sie sich aufschreiben und später nachlesen in 3. Mose 23, Vers 24, 3. Mose 16, Vers 31, 3. Mose 23, Vers 39 und 3. Mose 25, Vers 15 und auch 3. Mose 23, die Verse 26 und 32. Beachten wir auch Matthäus 26, Vers 2. Dies schlagen wir jetzt auf. Matthäus 26, Vers 2. Ihr wisst, dass in 2 Tagen Passa ist und der Menschensohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Und wenn wir dieses Kapitel durchlesen, werden wir sehen, dass Jesus am Passatag gekreuzigt wurde. Und was war das Passafest? Es war der alte Tag Israels, an dem sie ihre Befreiung aus Ägypten gedachten und der ihnen die Kreuzigung Christi und ihre Befreiung von der Sünde vor Augen führte. Im 12. Kapitel des 2. Buch Mose finden wir die Geschichte des ursprünglichen Passafestes. Die Kinder Israels schlachteten die Lämmer und strichen das Blut an die Türpfosten und an den Seitenpfosten ihrer Häuser, und wo immer das Blut auf dieser Weise aufgetragen worden war, ging der Todesengel über das Haus hinweg und verschonte es vom Tod. Auf das Passafest folgte eine heilige Versammlung oder ein jährlicher Sabbat. Beachten wir 4. Mose 28 und lesen wir die Verse 16 und 17. Aber am 14. Tag des ersten Monats ist das Passa für den Herrn. Und am 15. Tag, Vers 17, desselben Monats ist ein Fest. 7 Tage soll man ungesäuertes Brot essen. Das Passalamm, das jedes Jahr am 14. des ersten Monats Abib geschlachtet wurde, war ein Bild für Christus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Christus ist unser Passalamm, das für uns geopfert wurde. In 1. Korinther 5, Vers 17 lesen wir, 1. Korinther 5, Vers 7, 1. Korinther 5, Vers 7, darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch unser Passalamm ist geopfert, das ist Christus. Sicherlich wird jemand Markus 16, Vers 9 bemerken und denken, dass dieser Text besagt, dass die Auferstehung am Sonntag stattfand. Hier schreibt Herr Armstrong in seiner Broschüre Folgendes. Als er auferstanden war, früher am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst der Maria Magdalena. In der Luther-Übersetzung ist das Komma dem Wort Woche nachgestellt, was den Anschein erweckt, Jesus sei früh am ersten Tag der Woche, also am Sonntagmorgen, auferstanden. Wenn man jedoch berücksichtigt, dass erst 14 Jahrhunderte, nachdem dieser Text verfasst wurde, in der Bibel überhaupt Kommata zur Verwendung kamen, dann kann dieser Vers wohl kaum als Beweis dafür gelten, dass die Auferstehung am Sonntag stattfand. Im griechischen Urtext kann der Ausdruck für am ersten Tag der Woche grammatisch sowohl auf »als er auferstanden war« als auch auf »erschien er zuerst« der Maria Magdalena bezogen werden. Im ersten Fall würde der Zeitpunkt der Auferstehung beschrieben, im zweiten der Zeitpunkt der Begegnung zwischen Maria und Jesus. Die Heilige Schrift zeigt an anderen Stellen, dass hier nicht der Zeitpunkt der Auferstehung gemeint sein kann. Da es sich hier also nur darum handeln kann, wann Jesus erstmalig der Maria erschienen ist. Somit hätte Markus 16, Vers 9 folgendermaßen übersetzt werden sollen. Nachdem er aber auferstanden war, erschien er früh am ersten Wochentag zuerst Maria Magdalena. Wir schreiben in unserer Broschüre Jesus Christus ein großes Geheimnis. Wenn Sie diese Broschüre noch nicht haben, können Sie dies selbstverständlich kostenlos bei uns bestellen. Hier schreiben wir auf der Seite 89. Markus 16, Vers 9 sagt nicht, dass Christus am ersten Tag der Woche auferstanden ist. Dies würde im Widerspruch zu Matthäus 28, Vers 1 stehen, wie bereits ausgeführt. Die Schriftstelle in Markus 16, Vers 9 beschreibt den Zeitpunkt, als er Maria von Magdalena erschien und dass er zuerst ihr erschien, nachdem er bereits auferstanden war. Sie sagt uns nicht, wann er von den Toten auferstanden. Cockrell erklärt, Markus 16, Vers 9 erzählt uns von Jesu erstem Erscheinen gegenüber Maria von Magdalena, früh am ersten Tag der Woche, dem Samstag, nach Sonnenuntergang. Je früher nach Sonnenuntergang dies geschah, desto früher war es am ersten Tag der Woche. Natürlich war es das. Es war am späten Nachmittag, zuvor auferstanden. Also war er natürlich auch am Samstagabend auferstanden. Der Text widerlegt in keiner Weise die zahlreichen anderen Texte, die wir angeführt haben. Es gibt noch einen letzten entscheidenden Beweis für die erstaunliche Wahrheit. Ein wichtiger Text, der beweist, dass es zwei Sabbate in dieser Woche gab. Sind von fast allen Übersetzungen leider verloren gegangen. Schlagen wir Matthäus 28, Vers 1 auf. Matthäus 28, Vers 1. In den gängigen Versionen heißt es, als aber der Sabbat vorüber war, oder aber nach dem Sabbat, beachten wir, dass beide Versionen in den Singular Sabbat verwendet werden. Im griechischen Original steht das Wort jedoch in der Plural. Hier schreibt Herr Armstrong eine Schriftstelle von entscheidender Bedeutung, die den Beweis enthält, dass es in jener Woche zwei Sabbate gegeben hat, ging in fast allen deutschen Übersetzungen verloren. Die richtige Übersetzung müsste also lauten, als die Sabbate vorüber waren und der erste Tag der Woche anbrach. Es gibt nur eine mögliche Erklärung nach dem jährlichen Sabbat, dem Festtag der Tage der ungesäuerten Brote, das war der Donnerstag, kauften und bereiteten diese Frauen ihre Gewürze am Freitag vor. Und dann ruhten sie am wöchentlichen Sabbat, dem Samstag, gemäß dem Gebot. Hier schreiben wir in unserer Broschüre auf der Seite 96. In Johannes 19 bezieht sich der Rüsttag auf einen jährlichen heiligen Tag, nicht auf den wöchentlichen Sabbat. Es war der Rüsttag für das Passafest, Johannes 19, Vers 14. Dies bezieht sich nebenbei bemerkt auf das gesamte Passafest und speziell auf den ersten Tag der ungesäuerten Brote, den ersten jährlichen heiligen Tag des Jahres, gemäß dem hebräischen Kalender. Die Bibel sagt, dass dieser Sabbat ein hoher Festtag war, Johannes 19, Vers 38, wo womit ein jährlicher heiliger Sabbattag beschrieben wird. In dem Jahr der Kreuzigung fiel dieser besondere jährliche Festtag, der Hohe Sabbat, auf einen Donnerstag, der am Mittwochabend zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs begann. Ein Vergleich dieser beiden Texte beweist, dass in dieser Woche zwei Sabbate gab, mit einem Tag dazwischen. Ansonsten widersprechen sich diese Texte selbst. Wir können studieren, um uns vor Gott zu bewähren und diese lange verborgene Wahrheit in der Bibel suchen und auch finden. Wie kostbar ist sein Wort? Lasst uns das wahre Licht nicht verwerfen, sonst wird Gott uns sicherlich verwerfen. Freuen wir uns daran mit Lob und Dankbarkeit und bereiten wir uns vor auf das Passafest und auch die Tage danach. Es macht einen Unterschied zwischen Leben und Tod aus, zwischen gerettet, aber auch verloren. Es ist eine ernste Sache, die Wahrheit, die wir in uns haben, zu behalten. Denn jetzt haben wir das Wissen über die Wahrheit. Und wenn wir vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit erhalten haben, bleibt kein Opfer mehr für die Sünden. Das finden wir in Hebräer 10, Vers 26 und 27. Lesen wir diese letzte Bibelstelle. Hebräer 10, Verse 26 und 27. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, gibt es kein weiteres Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und den Eifer des Feuers, der die Widersacher verzehren wird. Die Wege dieser Welt haben nur Trauer, Leid, Chaos und Tod gebracht. Gottes Weg ist der einzigste Weg, der zu Frieden, dauerhaften Wohlstand, Glück, Freude und ewigem Leben führt.